vorstellen, ich kann mal ins Home like that.
Wenn wir das erste Mal bei jemandem zu Hause sitzen, versuchen wir normalerweise richtig nett zu sein. Normalerweise ist es immer auch nett, die Kleinkinder aus Neugierde zu fragen, gibt es irgendetwas, das Mama und Papa dir verboten haben, uns zu erzählen? Okay, wir sind bereit, wieder anzufangen und dort weiterzumachen, wo wir in der letzten Sitzung aufgehört haben. Wir haben damit geendet und uns vergewissert, dass unser Motiv, zu Gott zu kommen, um ihn kennenzulernen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass das Liebe ist. Wir haben die richtige Einstellung zu dem, was Gott sagt, damit wir nicht viel Zeit damit verschwenden, dass Gott etwas für uns tun muss, um uns zum Glauben zu bringen. Wir wollen einfach akzeptieren, was Gott sagt. So, also ich gehe an die Dinge so heran. Wenn ich versuche herauszufinden, was ich mit Gott tun soll, ich weiß, was Gott gesagt hat, ob es damit feststeht, dass das Problem ist. Doch in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen zeigt sich anhand der Frucht, dass es nicht so einfach ist, mit Gott zu leben. Wir merken also, dass es irgendwo haken muss. Wir wissen, dass Gott nicht das Problem ist und wir erkennen, dass wir das Problem sind, aber wir erkennen auch, dass uns jemand dabei unterstützt, das Problem zu sein. Jemand schleicht herum und tut etwas und das ist der Feind unserer Seele. Und ich bin manchmal erstaunt, wie subtil und wie trügerisch er sein kann, obwohl wir das wissen. Da neigen wir dazu, das zu übersehen. Und ich versuche hier nicht, den Teufel in irgendeiner Weise zu erhöhen, aber die Bibel sagt, seid nicht unwissend über seine Machenschaften. Es gibt etwas, das mich an Luzifers Arbeit erstaunt. Es ist so einfach, ihn zu überwinden, wenn man es richtig macht und versteht, wer man ist. Ich meine, er sollte nicht einmal in deinem täglichen Leben eine Rolle spielen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit Satan gesprochen habe, um ihn zurechtzuweisen oder etwas anderes zu tun. Er beeindruckt mich nicht. Ich meine das nicht sarkastisch. Er beeindruckt mich nicht. Punkt. Er macht mir keine Angst. Alle seine Diener machen mir keine Angst. Ich sehe so viele Christen, die Angst vor dämonischen Geistern oder Hexen oder Hexenmeistern oder all diesem okkulten Zeug haben. Es ist mir egal, ob sie alle auf der Welt mir auf den Hof stapeln und mich herausfordern wollen. Ich muss über sie lachen. Es ist lustig. Es ist ein Witz. Sie haben keine Autorität, wenn du sie ihnen nicht gibst. Und ich habe nicht die Absicht, sie ihm zu geben. So steht es in der Bibel, alle Macht im Himmel und auf Erden ist dem Herrn gegeben. Ist das richtig? Wir haben auch Vollmacht, weil wir mit Jesu Miterben geworden sind. Wenn nun Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, außer dem, was er mit uns als Erbe teilt, wie viel bleibt dann dem Teufel? Nichts. Aber er scheint eine Menge Autorität zu haben, wenn er Dinge in der Umgebung tut. Woher hat er sie? Entweder hat er sie vom Herrn oder er hat sie von jemandem, dem der Herr sie gegeben hat. Der Herr hat sie ihm nicht gegeben, wir haben sie ihm gegeben. Und er benutzt sie gegen uns. Wenn er es schafft, dass wir das nicht merken, wird er die Autorität, die du ihm gibst, einfach weiter gegen dich einsetzen. Wenn du ihm einen Stock gibst, wird er ihn dir über den Kopf ziehen. Wenn du ihm keinen Stock gibst, kann er dir keinen Stock über den Kopf ziehen. Er hat keinen Stock. Du musst ihm etwas geben, wo er dich schlagen kann. Wenn du das stoppst und darüber nachdenkst und es realisiert und es steht deshalb auch im Wort, dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Ich habe gesehen, wie Menschen jahrelang buchstäblich von Satan gequält wurden. Ein bestimmter Bruder in eurem Land, und ich möchte nicht erwähnen, welcher Stadt es war, war 56 Jahre lang Pastor. Satan hatte diesen Mann gequält, ihn verletzt. Ich spreche von den tiefen inneren Verletzungen des Geistes. Und er konnte sich nicht erklären, wie das geschehen konnte. Dieser Mann nahm an jeder Evangelisation teil, die in deinem Land stattfand. Er reiste nach England, flog in andere Länder, reihte sich in jede Gebetsreihe an, die es gab, und ließ die Leute für ihn beten, damit er das los wurde. Es war immer noch da, 56 Jahre später. Es gab ein Problem zwischen ihm und seinem Vater. Sein Vater lag auf dem Sterbebett, als ich ihn traf. Er sagte, ich will nicht, dass mein Vater diese Welt verlässt, wenn das zwischen uns steht. Aber jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, kommt dieser Schmerz zurück, der ihm zugefügt wurde, als er 7 Jahre alt war. Er konnte ihn nicht loswerden. Er sagte, ich habe meinen Vater 10.000 Mal verziehen, aber er ist immer noch da. Ich kann den Schmerz nicht loswerden. Ich hatte ihn gerade ein paar Minuten getroffen und er war gerade noch rechtzeitig gekommen. Wir hatten mit ihm gegessen, wollten in die Gemeinde gehen. Wir hatten nicht mehr Zeit, denn ich wollte nach dem Treffen gehen und seine Frau hatte mir gerade ein Stück Kuchen serviert. Wir hatten etwa 10 Minuten Zeit zu essen und zu gehen. Er sagte, ich frage dich nur ungern, aber ich weiß, dass du Gott hörst, aber könntest du Gott fragen, ob er dir sagen kann, warum ich diesen Schmerz nicht loswerde? Warum tut es mir auch nach 56 Jahren immer noch weh, wenn ich an meinen Vater denke? Und ich habe den Vater gefragt, Vater, willst du mir das beantworten? Er sagte, ja. Ich fragte, warum ist dieser Mann dann immer noch verletzt? Warum hat Satan 56 Jahre lang Zugang zu dieser Wunde gehabt? Der Vater sagte einfach, als sein Vater ihn verletzte, richtete er seinen Vater, 7 Jahre alt. Er hat nie von dieser Sünde Buße getan. Leute, das mag sich für euch nicht fair anhören, aber ihr müsst die Gesetzmäßigkeit des Geistes verstehen. Durch diese Sünde bekam Satan Zugang zu der Wunde, mit der sein Vater ihn verwundet hatte, und er infizierte diese Wunde 56 Jahre lang weiter. Ein Kind. Es war ihm egal, dass dieser Mann sich mit seinem Vater versöhnen wollte. Es war ihm egal, dass er 56 Jahre lang im Elend lebte. Er nutzte einfach weiter diese rechtmäßige Lücke, weil der Mann nicht wusste, mit welchen Mitteln der Teufel die Wunde infiziert hielt. Aber schau, sein Urteil war richtig. Der Vater tat Falsches, aber er war nicht der Richter. Gott hat ihn nicht dazu ermächtigt zu richten. Gott sagte, richtet nicht. Aber als er erkannte, dass er tatsächlich gesündigt hatte, gingen ihm sofort die Augen auf und innerhalb von 5 Sekunden tat er Buße. Sofort war der legale Zugang Satans zu dieser Wunde geschlossen und bevor wir zum Treffen kamen, war sie verschwunden. Als er am nächsten Tag ins Krankenhaus ging, um seinen Vater zu besuchen, war sie zum ersten Mal seit 56 Jahren nicht mehr da. Es dauerte etwa 3 Minuten, sie zu beheben. 56 Jahre lang hat Satan diesen Mann beraubt. Er brauchte 3 Minuten, um es zu beheben. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Im Kopf des Mannes könnte es zu dem Zeitpunkt so aussehen, als ob der Satan eine solche Macht über ihn hätte, dass etwas Großes bräuchte, um ihn jemals zu befreien. Und sie haben alles versucht. Das einzige Problem war die Unkenntnis des Mittels, das der Teufel benutzte. Danach schien es so, als ob Gott bei jedem Treffen durchkam. Danach hatten alle das gleiche Problem. Ich meine es ernst, Gott sagte es und es hat sie einfach befreit. Zack, ein verheiratetes Paar, Menschen, die nach 20, 30 Jahren Ehe geschieden worden waren und hier weitere 15 Jahre lang Schmerzen hatten, die immer noch jedes Mal auftraten, wenn sie an ihren Ex dachten, bumm, einfach so verschwunden. In der nächsten Stadt, in die ich fuhr, hatte der dortige Pastor das gleiche Problem. Ich sprach mit ihm, wir gingen zum Treffen und er sprach mit 3 oder 4 Leuten, die das gleiche Problem hatten. Es wurde einfach freigesetzt, bevor wir zu dem Treffen gingen. Überall, wo wir hinkamen, war es da. Ich sage das nur so nebenbei, ich möchte nicht viel Zeit damit verbringen, aber ich möchte dir nur Beispiele geben. Ist dir klar, wie viele Menschen auf der Welt an solchen Wunden leiden? Hast du auch eine davon? Siehst du, du hattest dein Herz offen. Jemand hat gegen dich gesündigt und dich verwundet. Das war seine Sünde. Sie haben sich gegen dich versündigt und dich verwundet. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Lehre darüber zu erklären, aber wenn du das richtig verarbeitest, wenn du anstatt an der Verwundung Anstoß zu nehmen und sie zu verurteilen, Liebe im Gegenzug freisetzt, dann würde der feurige Pfeil gelöscht werden. Die Wunde würde sofort heilen. Satan hätte keinen Zugang zu der Wunde bekommen und am nächsten Tag hättest du keine Probleme mehr gehabt. Aber wenn du anstatt zurückzulieben urteilst und daran Anstoß nimmst, sündigst du und der Teufel hat Zugang. Und ich garantiere dir, dass du jedes Mal, wenn du an diese Person oder dieses Problem denkst, die Wunde immer noch hast, sie ist nie geheilt. Vielleicht bist du auch äußerlich verletzt, weil die Person dir etwas angetan hat und du fühlst dich einfach nur schlecht und eines Tages kommt jemand daher und sagt, du musst ihm oder ihr vergeben, also vergibst du ihn, was du auch tun solltest, denn sie haben gegen dich gesündet. Du musst das loslassen und dir fällt eine echte Last von den Schultern. Aber weißt du, wenn du jemals Gemeinschaft mit Gott hättest, würdest du trotz der anderen Sünden, die du gerade losgelassen hast und der du vergeben hast, immer noch nicht wieder Gemeinschaft haben, weil immer noch eine andere Sünde zwischen euch steht. Auch wenn eine schwere Last von dir genommen wurde, ist die eigentliche Wunde immer noch da, weil der Teufel immer noch Zugang hat. Er hatte 2 oder 3 Zugänge, aber er wird an einem festhalten. Das ist alles, was er braucht, um sie infiziert zu halten. Und 99% der großen Probleme, denen ich auf der Welt begegne, sind auf diesen einen Grund zurückzuführen, dass sie nicht geheilt werden. Das macht Spaß. Die jahrelange Arbeit des Teufels, jemanden zu berauben, kann ich in wenigen Minuten durcheinander bringen. Das macht mir Spaß. Ich sage einfach die Wahrheit und die Wahrheit macht sie frei. Sie sind nicht länger unwissend über die Machenschaften des Teufels. Siehst du, wovon ich spreche? Das ist es, wovon ich spreche. Das macht Spaß. Aber wenn du erkennst, wie einfach es war, frei zu werden, dann war es genauso einfach, gar nicht erst gebunden zu werden. Darüber bin ich mir im Klaren. Wenn mich also jemand verletzt, verurteile ich ihn nicht. Ich liebe ihn einfach und deshalb tut mir die Wunde nicht weh. Sie wird nicht infiziert. Gott heilt sie. Es ist kein Problem. Ich mache es einfach wieder beim Nächsten. Das habe ich nicht auf die leichte Tour gelernt. Es hat eine Menge harte Schläge gebraucht, um das zu lernen. Ich will damit nur sagen, dass diese Sache nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt wurde. Ich habe es getan, als ich es nicht richtig verarbeiten konnte. Aber ich habe die gleiche Einstellung wie zu allem anderen behalten. Es gibt keine Ausreden. Weißt du, woran ich immer denken würde? Hätte Jesus so lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen? Er hat sein Herz geöffnet. Könnte es sein, dass er immer noch trauert, verletzt ist, innerlich verwundet ist und eitert? Und am nächsten Tag, wenn er wie ich wäre, so verwundet, hätte ich Angst, mein Herz wieder zu öffnen? Nein, Jesus öffnet sein Herz, und zwar die ganze Zeit, und es bleibt offen. Ich habe das immer wieder als Maßstab genommen. Irgendwas muss ich falsch machen. Solange ich diese Einstellung hatte, gab es Gründe, warum die Sache nicht so funktionierte, wie sie mit Jesus funktionieren sollte. Und so ging ich immer wieder zu Gott und musste immer wieder andere Gründe finden und sie beseitigen. Und manchmal musste ich ein halbes Dutzend oder einige Dutzend Dinge auf einmal entfernen, bis ich schließlich auf den Generalschlüssel stieß, der alle auf einmal beseitigen würde. Von da an musste ich nur noch den Generalschlüssel lehren und ich muss nicht mehr alle 25 lehren. Ich bringe ihnen bei, den Generalschlüssel zu finden. Es ist wie in einem Hotel. Wir hatten in unserem Dienst ein Hotel mit 60 Zimmern. Jedes Zimmer hatte einen anderen Schlüssel. Du kannst dir einen Generalschlüssel besorgen und damit jedes Zimmer öffnen. Entweder du trägst einen Ring mit 60 Schlüsseln mit herum oder besorgst dir einen. Alle diese Schlüssel öffnen nur eine Tür, aber dieser Schlüssel öffnet alle Türen. Das ist es, was ich mit Gott gemacht habe. Manchmal finde ich Schlüssel sind schön, sie helfen etwas. Aber ich suche so lange nach Schlüsseln, bis ich über den Generalschlüssel stolpere. Ich suche den Generalschlüssel für jede Sache und ich denke, den gibt es nur einmal. Ich will damit sagen, dass du bei den meisten Dingen, mit denen du zu tun hast, vielleicht 50 Dinge durchgehst, um den einen zu finden. Aber von da an musst du nur noch diesen einen benutzen. Aber wenn du es so weit bringst, dass es wirklich Klick macht, dann hast du einen. Normalerweise kommst du auf 1, vielleicht auch auf 2. Das ist das Spannende daran zu erkennen, wie leicht es ist, den Teufel zu besiegen, wenn du seine Methoden nicht außer Acht lässt. Denn seine ganze Autorität und Macht beruht auf Lügen. Wenn er dich dazu bringen kann, ihm etwas zu glauben und in ihn freizusetzen, was du ihm nicht geben solltest, Glaube, Autorität, was immer du ihm gibst, wird er es gegen dich verwenden. Er ist also der Meister der Lüge. Er könnte die Wahrheit nicht sagen, wenn sein Leben davon abhinge. Weil er ein Lügner ist, lügt er nicht, nur er ist ein Lügner. Das ist ein Unterschied. Er ist ein Lügner, er ist der Vater der Lüge, er ist der Ursprung der Lügen. Der Herr ist Wahrheit. Er sagt nicht nur die Wahrheit, er ist Wahrheit, er ist der Ursprung der Wahrheit. Er könnte keine Lüge erzählen, wenn sein Leben davon abhinge. Das ist etwas anderes. Ich glaube nichts, was der Teufel mir erzählt. Selbst wenn es wahr ist, werde ich es nicht glauben. Ich glaube alles, was Gott sagt. Es ist mir egal, ob jeder auf der Welt sagt, dass es eine Lüge ist. Ich glaube es, weil er die Wahrheit ist. Es ist mir egal, wie wahr es klingt. Was der Teufel sagt, ist eine Lüge. Es ist mir egal, wie gut es sich anhört. Es ist eine Lüge. Vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es eine Tatsache, es ist trotzdem eine Lüge, denn er ist ein Lügner. Er ist einer der mutigsten Wesen, die ich je getroffen habe. Ich muss mich überhaupt nicht mit ihm anlegen. Er mutigt mich nicht mehr. Er weiß, was er tut. Aber nachdem ich ihn verstanden habe, hat er mich wirklich ermutigt. Denn als ich anfing, hat Gott mir ab und zu gesagt, dass ich etwas tun soll. Weißt du, mit all dem Druck und den Dingen, die es braucht, um es zu tun, bei all den Hindernissen, die sich mir in den Weg stellten, ertappte ich mich manchmal dabei, wie ich ein wenig schwankte, ob Gott wirklich wollte, dass ich das tue oder nicht, bis der Teufel auftauchte und sagte, Gott will nicht, dass du das tust, du verpasst den Herrn. Danke für dieses Wort der Ermutigung, ich weiß, ich liege richtig und habe mich einfach durchgeboxt. Die Tatsache, dass er sagte, ich könnte es nicht schaffen, sagt mir, dass ich jetzt kann. Die Tatsache, dass er mir sagte, das sei nicht das, was Gott mir geboten habe, bestätigt nur, dass es das ist, was Gott gesagt hat, denn er ist ein Lügner. Was immer er sagte, war das Gegenteil. Also habe ich von ihm gelernt. Ich denke, die meisten von euch in eurer Gemeinde hier oben kennen wahrscheinlich Arthur Bird, nicht wahr? Ich habe ihn vor 22 Jahren kennengelernt, glaube ich. Gott hat mir diese Botschaft gezeigt, aber ich konnte sonst niemanden in meiner Umgebung finden, der verstand, wovon ich sprach. Er tauchte in unserer Gemeinde auf und Gott sei Dank gab es endlich jemanden, der verstand, wovon ich sprach. Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott. Und ich war beeindruckt. Ich komme, wie gesagt, von den Hügeln von Tennessee. Damals war ich noch nicht viel unterwegs. Ich war in Florida, wir lebten in Florida und er lebt in Kent Inland. Ich weiß jetzt, dass er aus Wales kommt. Er ist Waliser. Aber er lebte damals in Kent, England, nicht Wales. Und was mich anbelangt, war er ein Engländer, aber er hörte sich für mich komisch an. Und so war ich fasziniert. Ich hatte noch nie einen echten Engländer aus der Nähe gesehen oder einen gehört, außer in Filmen. Das hat mich irgendwie fasziniert. Und du kennst Arthur, er ist ein bisschen mürrisch. Er kommt mit seiner kleinen alten Ledertasche rein und das ist alles, was er hat. Er hat keine 14 Koffer dabei, wie wir sie mit uns herumtragen. Er hat eine kleine Tragetasche mit Kleidung zum Wechseln, eine Bibel und ein Tamburin, das war alles. Er hatte auch keinen dreiteiligen Anzug an, als er auftauchte. Er kam also in diese charismatische Gemeinschaft und ich war aufgeregt, ihn zu hören. Wir kamen an diesem Abend dort an und er gab eine Botschaft weiter. Du hast es wahrscheinlich schon gehört, aber für die Leute, die das Video ansehen oder die nicht wissen, wer Arthur ist, er hat an diesem Abend den Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit erklärt. Und das war ein echter Schlüssel für mich. Gott gab mir so viel Offenbarung und doch gab es so viel Spaltung und Fragen um die Dinge herum. Und ich brauchte einfach etwas, das mir die Augen öffnete, um zu sehen, wie ich etwas in die Hand nehmen kann und das mich auf Kurs hält, während ich alle Teile zusammensetze, um zur Wahrheit zu gelangen, ohne irgendwo auf dem Weg stehen zu bleiben und nicht zum Ziel zu kommen. Also ging er hin und sagte, nun, ich komme etwa einmal im Jahr in eure Stadt. Er sagte, ich glaube, das ist jetzt das 8. Jahr, in dem ich in eurer Stadt bin. Jedes Jahr, in dem ich hier war, habe ich bei einem eurer ältesten Bruder Don, Dr. Kuhn, in seinem Haus gewohnt. Dr. Kuhn ist ein gebildeter Mann, er war sogar schon bei mir zu Hause in Kent, England zu Besuch und kennt alle Bräuche der Engländer. Und ich war jetzt schon 8 Mal bei ihm zu Hause. Und er kannte unsere Bräuche. Er weiß, dass wir jeden Tag zu einer bestimmten Zeit Tee trinken. Aber er sagte, weißt du, nicht ein einziges Mal hat er mir eine Tasse Tee angeboten. Was hältst du von so einem Kerl? Was für ein Gastgeber ist das? Und er hielt inne und gab der ganzen Gemeinde Zeit, Bruder Don zu richten. Was für ein Gastgeber er war. Ich erinnere mich noch genau, als wäre es heute. Ich habe nicht nur gerichtet, sondern ich habe ihn direkt angesehen. Und ein Bruder aus unserer Gemeinschaft sagte, ich habe einen HAA verpasst. Das ist ein haariger Augapfel, weißt du? Ich habe ihm diesen HAA verpasst und ich sah ihn an und dachte, meine Güte, so dumm wie ich sein mag, habe ich doch mehr Verstand als der. Ich sagte, ich hätte ihm wenigstens einen Tee gereicht, ich habe mehr Verstand als der, ich könnte ein besserer Gastgeber sein. Nachdem er uns genügend Zeit gegeben hat, ihn zu richten, sagte er, nun, ich bin all die Jahre gereist und ich habe gedient. Ich bin in der ganzen Welt herumgekommen, ich habe in vielen Häusern gewohnt, aber er sagte, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in einem Haus gewohnt habe, in dem ich freundlicher und königlicher behandelt wurde als bei Bruder Don und seiner Frau. Er sagte, sie tun alles, um es für mich besonders zu machen. Okay? Lass mich jetzt einen Moment zurückgehen. Ihr müsst das Ende der Geschichte hören. Nachdem er geendet hatte, sagte er, alles, was ich euch erzählt habe, ist wahr. Er sagte, das sind Tatsachen. Alles, was ich gesagt habe, war wahr, aber eine wichtige Tatsache habe ich ausgelassen. Als ich das erste Mal in eure Stadt kam, holte mich mein Bruder Don ab. Wir fuhren zu ihm nach Hause und ich sagte, Bruder Don, ich weiß, dass du die Sitten der Engländer kennst, wie wir jeden Tag Tee trinken, aber mach dir die Mühe nicht, mir einen Tee anzubieten. Ich mag ihn nicht. Also hat er mir nie welchen angeboten. Dann erzählte er, wie königlich sie ihn behandelt hatten und all diese Dinge. Er sagte, ich hatte noch nie einen so wunderbaren Gastgeber wie Bruder Don. Übrigens, wie hast du Bruder Don als Gastgeber beurteilt? Und ich dachte, das ist bei mir hängen geblieben. Das ist jetzt 22 Jahre her und ich habe es nie vergessen. Ich wette, ich habe diese Illustration schon 1000 Mal auf der ganzen Welt erzählt, weil sie so klar war. Ich will jetzt nicht auf die ganze Lehre eingehen, aber er hat mir die Augen geöffnet und all die Spaltungen im Leib Christi zu verstehen, die verschiedenen Dimensionen, die unterschiedlichen Lehren und all das. Es ist wie ein Puzzle. Ein Puzzlespiel, ein 500-teiliges Puzzle. Du bekommst ein paar Teile und kannst es kaum erwarten, es fertigzustellen. Also füllst du es einfach mit Theorie aus. Das Problem ist, dass du es einrahmst und es an die nächste Generation weitergibst. Du sagst ihnen nicht, welcher Teil eine Theorie und welcher Teil eine Tatsache ist. Sie fangen an, es zu glauben, dass das ganze Bild die Wahrheit ist, aber das war es nicht. Ich weiß nicht, wie in eurem Wörterbuch Lüge definiert ist, aber im Webster's Dictionary, das wir in den Vereinigten Staaten benutzen, steht, dass alles, was mit dem Ziel gesagt oder getan wird, dich zu einer anderen Schlussfolgerung als der nackten Wahrheit zu bringen, eine Lüge ist. Amen. Die Illustration, die Arthur an diesem Abend gab, war, dass er absichtlich Dinge sagte, die wahr waren, und zwar auf eine Art und Weise, von der er wusste, dass sie uns zu einer Schlussfolgerung bringen würden, die eine Lüge war. Das war eine Demonstration, um uns genau zu zeigen, wie Satan vorgeht. Und wenn du zurückgehst und alles, was er gesagt hat, überprüfst und bestätigst, dann sind das alles Fakten. Er hat mit keiner seiner Aussage gelogen. Und er hat uns auch nicht zur Schlussfolgerung gebracht, die wir gezogen haben. Er hat die Schlussfolgerung nicht gesagt. Aber alle im Gebäude kamen zu demselben Schluss. Damit war er verantwortlich für die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind. Ich habe das in christlichen Kreisen erlebt, wo gelehrt wurde und jeder in seinem Dienst immer wieder zu demselben Schluss kam, welcher dann aber eine Lüge war. Der Pastor kann sich nicht verteidigen, indem er sagt, das habe ich nie gesagt. Aber jedem Propheten, der vorbeikommt, sagt er das Gleiche. Das ließ sie alle zu der gleichen Schlussfolgerung kommen, die eine Lüge ist. Aber das ist das Beispiel, von dem ich spreche. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel vorgeht. Er wird dir alle möglichen Fakten liefern und die Bibel benutzen. Ich garantiere dir, dass der Teufel die Bibel besser kennt als du. Er kennt sie von vorne bis hinten auswendig und er ist ein Experte darin, sie zu manipulieren, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und in eine Reihenfolge zu bringen, die dich zu Schlussfolgerungen bringt, die eine Lüge sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes den Geist Gottes in uns haben und du einen Teil seiner Absichten verstehst. Einer der Hauptargumente, warum der Heilige Geist gesandt wurde, ist neben der Aufgabe, uns zu trösten, uns in alle Wahrheit zu führen und uns Jesus zu offenbaren. Er wurde auch gesandt, um Zeugnis von der Wahrheit zu geben, nicht von Dingen, die wahr sind. Er soll die Wahrheit bezeugen, die Schlussfolgerung. Ist das die richtige Schlussfolgerung? Es ist ganz einfach. Weißt du, wer mich gelehrt hat, wie man auf den Heiligen Geist hört, wie man die Wahrheit bezeugt? Ich bin nicht sarkastisch, aber ich bin in der Welt herumgekommen. Ich war in so vielen geisterfüllten Gemeinden und Pfingstgemeinden, die mich anschauten, als ob etwas mit mir nicht stimmen würde. Sie wussten nicht einmal, wie man auf den Heiligen Geist hört, um die Wahrheit zu bezeugen. Ich habe das in einer nicht pfingstlichen Baptistengemeinde gelernt, Amen. Dort habe ich gelernt, wie man das macht. Und ich musste da sitzen und dem Prediger zuhören, ohne zu urteilen. Ganz und gar nicht. Ich bin offen dafür, alles zu hören, was er zu sagen hat. Aber ich höre auf den Heiligen Geist und ich bete, bevor ich gehe. Ich habe für den Prediger gebetet, dass Gott ihn gebrauchen möge. Aber ich bete auch zum Heiligen Geist, dass er die Wahrheit bezeugt. Du musst mir nur ein Zeugnis geben und ich werde es akzeptieren. Es würde einfach funktionieren. Ich habe keine Zeit, mich mit Spielchen aufzuhalten. Ich will weitermachen. Ich will, dass es so gut wie möglich funktioniert. Ich sitze also da, höre auf den Geist, wie er Zeugnis gibt und ich bitte auch darum, wenn etwas käme, das nicht die Wahrheit wäre, egal ob es wahr wäre oder nicht, wenn es nicht die Wahrheit ist, dann betrübe auch meinen Geist und warne mich, dass es nicht die Wahrheit ist. Und der Prediger predigt weiter, alles fließt und plötzlich bekomme ich einen Störimpuls. Ich war nicht gereif genug, um zu wissen, was er falsch gesagt hat, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich habe ihn nicht gerichtet, ich habe ihn nicht verdammt, ich wusste nur, dass das nicht die Wahrheit war. Also habe ich es in meinem Geist nicht als Wahrheit angenommen. Gott sagte, stell es einfach ins Regal. Richte ihn nicht, stell es einfach ins Regal. Immer wenn Gott sich meldet und ich studierte, stieß ich manchmal 3 oder 4 Wochen später auf einige Bibelstellen und der Herr zeigte mir, warum das nicht die Wahrheit war. Ich habe mich nicht über den Pastor geärgert, sondern habe einfach weitergemacht. Verstehst du, was ich damit sagen will? Aber ich war mir nicht der Tatsache bewusst, dass der Teufel ihn benutzen konnte. Er hat nicht einmal gemerkt, dass er benutzt wurde. Jemand hat ihm das vielleicht als Wahrheit weitergegeben und hat es nicht überprüft und dachte, es sei die Wahrheit. Ich verurteile nicht, weil er vorsätzlich etwas getan hat. Aber ich habe etwas über den Teufel gelernt. Ein Freund von mir machte vor Jahren diese Aussage und sie hat mir wirklich geholfen. Um die List und Tücke des Teufels zu verstehen, sagte er, der Teufel wird dir einen ganzen See voller Wasser geben, nur um dir eine Tasse Gift zu geben. Leute, es braucht nur eine Tasse, um euch zu töten. Nur weil du 60 Liter davon trinkst und es gut ist, kannst du nicht aufhören, es zu prüfen. Du weißt nicht, wann der Becher mit dem Gift kommt. Amen. Das heißt nicht, dass du sagst, die Person, die ich kenne, die Person, der ich zuhöre, würde mich nie vergiften. Nein, sie würden dich vielleicht nicht absichtlich vergiften, aber vielleicht aus Unwissenheit oder so. Wir sollten es prüfen. Benutzt einfach die Ausrüstung, nur um euch abzusichern. Benutze die Ausrüstung. Wenn du Gott suchst, wir reden jetzt davon, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in die Gegenwart des Herrn zu kommen, wenn du, also du bist ein Mensch auf dieser Erde, dann bist du auf einem von 3 Wegen. Es gibt nur 3 Wege. Es gibt nur 3 Möglichkeiten. Entweder bist du auf einem Weg, der als Hölle ausgeschildert ist, du weißt, dass du in die falsche Richtung gehst, du entscheidest dich für diese Richtung, weil du es so willst. Du bist darüber nicht unwissend und gehst genau diesen Weg. Oder? Du bist ein Kind Gottes, du bist durch die enge Pforte und den schmalen Weg gegangen, den übrigens nur wenige Menschen finden, und du bist auf dem Weg zum Leben. Du bist auf dem Weg zum Ziel, der hohen Berufung Christi. Du bist auf dem richtigen Weg und gehst mit dem Herrn. Oder du bist auf einer Straße, die ein breites Tor hat, eine breite Straße, eine Schnellstraße oder wie man sie hier nennt, eine Autobahn, Interstate nennen wir sie. Und sie ist auch so ausgeschildert. Hier geht's zum Himmel, aber es ist eine Autobahn ohne Tempolimit. Du kannst schnell all die Jahre aufholen, die du verschwendet hast. Das ist der Weg, auf dem du in Eile ankommst und du siehst, dass er parallel zum schmalen Weg verläuft, aber du kannst auf ihr nicht zu viel Zeit gut machen. Und so fahren die Leute in den Kreisverkehr. Das ist es. Jetzt geht's los. Die Straße verläuft noch eine Weile parallel, aber plötzlich fängt sie an, sich allmählich zu drehen. Zuerst fällt es gar nicht auf, aber ganz allmählich beginnt sie sich zu drehen, bis sie schließlich so weit ist, dass du anfängst, Anzeichen von Zerstörung, Gottlosigkeit und bösen Dingen zu sehen. Plötzlich gerätst du in Panik. Blockierst die Räder und fragst dich, wie bin ich bloß auf diese Straße gekommen? ich kann mich nicht erinnern, irgendwo abgebogen zu sein. Nun, du bist nirgendwo abgebogen, also halten die Leute das Auto mitten auf der Straße an. Ich spreche jetzt von Kindern Gottes, die Buße tun und fahren verwirrt zurück zum Kreisverkehr. Wie um alles in der Welt bin ich auf diese Straße gekommen? Ich habe Christen auf der ganzen Welt gesehen, die ihr ganzes Leben, 30, 40, 50 Jahre, damit verbracht haben, die Autobahn rauf und runter zu fahren, rauf und runter zu rasen. Und 40 Jahre später sind sie der Herrlichkeit nicht näher, als sie es am Anfang waren. Du weißt, dass sie es ins Königreich geschafft haben, aber sie laufen immer noch an der Grenze auf und ab. Sie haben ihre ganze Zeit damit verbracht, über die Grenze zurückzulaufen. Sie sind Gott kein Stück näher, als sie es am Anfang waren. Und sie sind immer noch verwirrt. Sie verstehen es nicht. Sie sagen, Junge, ist das schwer, Gott zu dienen und mit ihm zu leben. Ich renne seit 40 Jahren wie verrückt. Ich bin immer noch nicht näher dran. Da kommt dieser Kerl und spricht davon, dass es einfach ist. Der Weg, der richtig erscheint, führt ins Verderben. Glaub mir, Satan ist ein Meister darin, das zu nutzen. Ich möchte, dass du jetzt sehr vorsichtig bist, denn die meisten Christen, die hier sitzen, sagen, der redet nicht über mich, aber ich kenne jemanden, den es wahrscheinlich betrifft. Richte also nicht jemand anderen, sondern nimm einfach an, dass du es sein könntest. Der beste Weg ist es, es mit Gott zu prüfen. Stelle Gott eine einfache Frage: Herr, bin ich auf einer dieser Autobahnen? Laufe ich auf dieser Straße, die mir richtig erscheint, die aber ins Verderben führt, wenn ich nicht Buße tue und umdrehe? Der Teufel weiß, dass das Kind Gottes ihm nicht einfach direkt ins Verderben folgen wird, wenn es erst einmal die Kurve kriegt und klar erkennen kann, dass es ins Verderben geht. Sie werden die Räder blockieren. Er wird sie also nicht ins Verderben führen. Aber in der Zwischenzeit hat er ihnen alles genommen, was sie erreichen konnten, wenn sie durch die enge Pforte und den schmalen Weg gegangen wären. Er weiß, dass sie, wenn sie durch die enge Pforte und den schmalen Weg gehen, im Herrn heranwachsen, zur Reife kommen und ein Soldat Jesu Christi werden, der für das Werk des Herrn ausgerüstet ist. Und es würde darum gehen, sein Werk zu zerstören. Aber wenn er sie auf diesem Weg halten kann, werden sie nie erwachsen. Sie werden ewige Babys sein, so wie es die Korinther waren. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie Lehrer sein sollten, brauchen sie immer noch Milch und sind keine Gefahr für ihn. Er kann sie zwar nicht vernichten, aber er kann sie sicher neutralisieren. Und er kann ihnen ihr Erbe wegnehmen. Und das ist es, was in den meisten Teilen des Leib Christi auf der ganzen Welt geschieht. Und es ist an der Zeit, dass wir das nicht länger ignorieren und aufhören, den Teufel aus Stolz zu kaschieren. Unser Stolz will nicht zugeben, dass ich schon seit 30 Jahren auf dem falschen Weg bin. Also rennen wir einfach weitere 30 Jahre auf und ab. Das ist wirklich genial, nicht wahr? Ich bin nicht hart, ich sage nur, dass ich dich herausfordere, darüber nachzudenken. Denn als ich sah, dass ich das tat, hat mich das angestachelt. Du kannst es Geist, Fleisch oder was auch immer nehmen, aber ich wurde wach. Ich markierte eine Stelle und bekam einen Wutanfall. Wenn ich den Teufel in die Finger bekommen hätte, hätte ich ihm den Kopf abgerissen. Ich war stinksauer. Ich sage nur, dass ich wütend wurde. Ich war nicht nur wütend auf den Teufel, sondern auch auf mich, weil ich so dumm war, mir das gefallen zu lassen. Ich war so wütend, dass mir mein Stolz egal war und ich beschloss, etwas dagegen zu tun. Ich sagte, Junge, du kannst da drüben sitzen und lachen, so viel du willst, aber du hast bald ausgelacht. Das ist das Ende der Straße, alter Junge. Ich habe deine Nummer und es ist mir egal, ob ich Tag und Nacht brauche, um herauszufinden, was du mir angetan hast. Es ist mir egal, ob du 500 verschiedene Zugänge zu mir hast. Ich werde vor meinem Gott reden und dort bleiben, bis er mir jeden Einzelnen zeigt und ich werde dir jede Tür vor der Nase zuschlagen. Du hast in meinem Leben noch keinen Platz gefunden. Das ist es, was du begreifen musst. Anstatt dich um Stolz oder irgendetwas anderes zu sorgen, musst du dich demütigen und erkennen, was für ein Abzocker er ist und sagen, dass es reicht. Es reicht. Er hat nicht das Recht, sich mit uns anzulegen. Was hat er mit uns zu tun? Jesus hat ihn vernichtet. Es geht uns nichts an. Das Einzige, was ihn etwas angeht, ist jemand, der verrückt genug ist, ihm seine Glieder zu überlassen und ihm zu dienen. Ich habe mich entschieden, ihm nicht zu dienen. Er hat schon alles bekommen, was er bekommen kann. Er hat seine Zeit, in der ich ihm dienen musste. Amen. Als ich ihm diente, war ich kein Heuchler und hatte keine zwei Gesichter. Ich habe ihm nicht die Hälfte der Zeit gedient und Gott die andere Hälfte der Zeit. Ich habe die ganze Zeit gedient. Als zu Gott kam, dachte ich mir, dass ich Gott zumindest die gleiche Treue schulde, die ich dem Teufel entgegenbrachte. Ich sollte Gott gegenüber mindestens genauso treu sein wie dem Teufel. Ich werde also nicht die Hälfte der Zeit Gott dienen und die andere Hälfte dem Teufel. Amen. Macht das Sinn? Also gut, als ich dem Teufel die ganze Zeit gedient habe, hat Gott mich nicht dazu gebracht, ihm zu dienen. Ist das gehört? Nun, da ich mich entschieden habe, Gott zu dienen, glaubst du, dass er zulassen wird, dass der Teufel mich dazu zwingt, ihm zu dienen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das wird er nicht tun. Ich werde dir jetzt ein Beispiel für zwei Möglichkeiten geben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist, was wir jetzt tun werden, wie man tatsächlich in die Gegenwart Gottes kommt. In der Bibel steht, dass wir das ewige Leben haben und das ist das Privileg, dass wir unseren Vater und den Herrn auf eine sehr persönliche, innige Weise kennenlernen können. Das ist eine klare Schriftstelle. Du musst sie durch den Glauben annehmen. Was müssen wir also tun, um Gott auf diese Weise kennenzulernen? Zunächst einmal müssen wir in seine Gegenwart kommen, okay? Zur Veranschaulichung nehmen wir an, wir hätten heute Abend eine normale Gemeindeversammlung, in der das Evangelium gepredigt wird. Und wir hätten einen Altarruf. Jemand kam zum Altar und nahm Jesus in sein Leben auf. Sie haben sich gedemütigt, sind vor Gott zerbrochen und haben von ihren Sünden Buße getan. Sie berührten Gott und die Liebe selbst zeigte sich. Er vergab ihnen, wusch all ihre Sünde weg, gab ihnen den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt und schenkte ihnen die Freude des Herrn. Und sie spürten einfach seine Liebe um sie herum und sie reagierten so, wie ich das tat und verliebten sich in Gott. Sie weinten genau wie ich und sagten, jeder, der mich so lieben kann, wie Gott mich gerade geliebt hat, so ungeliebt wie ich war, den will ich kennenlernen. Ich möchte ihn auf eine persönliche, innige Weise kennenlernen. Und sie drehen sich um und schauen dich an und fragen, wie soll ich das machen? Was würdest du sagen? Wie kann ich ihn auf diese Weise kennenlernen? Ich möchte dir eine Methode vorstellen, die ich in praktisch jeder Denomination auf der Welt gesehen habe. Und sie wird angewendet, seit ich ein Kind war. Sie wird seit Jahrhunderten angewandt und ändert sich von Land zu Land nur wenig. Sie variiert vielleicht ein wenig, aber ich spreche hier von echten Gemeinden. Ich spreche nicht von irgendeiner Nachahmung, sondern von echten Gemeinden, echten Christen. Wenn das in den meisten Gemeinden auf der ganzen Welt geschehen würde und sie dem Pastor oder jemand anderem diese Frage stellen würde, würde ich dir im Grunde den Rat geben, den ich bekommen habe. Ich weiß, dass ich Tausende auf der ganzen Welt getroffen habe, die denselben Ratschlag bekommen haben. Erinnere ich dann, was sie erbitten? Ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Was muss ich dafür tun? Bruder, du musst dich auf das Wort Gottes einlassen. Das Erste, was du tun musst, ist die Bibel zu lesen. Du musst sie jeden Tag lesen. Du musst darüber beten. Du musst Gott bitten, dir Dinge zu offenbaren. Und wer dir die Dinge offenbart, musst du anfangen, das zu tun, was Gott dir zeigt. Du musst jeden Tag beten. Du musst anderen Menschen von Jesus erzählen. Wenn du eine Sünde in deinem Leben kennst, musst du Buße tun und sie aus dem Weg räumen, damit sie nicht mehr vorkommt. Amen. Du musst in eine gute Gemeinde gehen. Geh zu deinem Pastor, der sich um deine Seele kümmert. Sei treu, besuche die Gottesdienste, unterstütze die Gemeinde finanziell und auf jede andere Weise, die Gott von dir verlangt. Fange an, mit Brüdern und Schwestern im Herrn Gemeinschaft zu haben. Verkehr nicht mit gottlosen Menschen. Wenn du das tust, wenn du jeden Tag deine Bibel liest, wenn du jeden Tag betest, wenn du die Sünde aus deinem Leben fernhältst, wenn du Gott dienst und andere Menschen Zeugnis gibst, dann wirst du anfangen, in der Gnade und Erkenntnis des Herrn zu wachsen. Amen. Ziemlich gut gepredigt. Okay, da gibt es nur ein Problem. Es funktioniert nicht. Hat es nie und wird es nie. Hört sich das nicht fast wie Blasphemie an? Hat es nie, wird es nie? Wie kann sich jemand hinstellen und sagen, das hat es nie und wird es nie tun? Glaubst du das? Glaubst du, dass dies das Wort Gottes ist? Ich glaube, ich kann dir mit dem Wort Gottes beweisen, dass das niemals funktionieren würde. Verstehe die Illustration, die ich dir gerade gegeben habe, über Wahr und Wahrheit. Verstehe, was die Person erbeten hat, sie hat nicht gefragt, wie sie an der Gnade und Erkenntnis im Herrn wachsen kann. Sie fragte, wie sie in der Gegenwart Gottes kommen kann, wie man Gott auf eine persönliche und innige Weise kennenlernen kann. Das war es, was sie fragte. Sie hat nicht gefragt, wie sie erwachsen werden kann. Aber weil sie ihr Dinge gaben, die wahr sind, war alles, was ich dir gesagt habe, wahr. Du musst all diese Dinge tun. Es sind gute Dinge, die du tun musst. Aber wegen der Frage, die sie gestellt hat und weil sie diese Anweisungen bekommen hat, garantiere ich, dass sie in 99,9% von 100 Fällen zu diesem Schluss kommt. Wenn ich alles tue, was sie mir gesagt haben, werde ich in der Gnade und Erkenntnis des Herrn wachsen und wenn ich das über einen gewissen Zeitraum hinweg ständig und treu tue, werde ich weiter wachsen, bis ich einen Reifegrad erreicht habe, der es mir ermöglicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen und Gott wird zu mir sprechen und mich durch seinen Geist leiten und mich zu seiner Ehre gebrauchen. Amen. Aber es ist nie passiert. Nicht in dieser Welt. Es nie passiert. Ich wollte euch sagen, warum. Wie viele von euch, die heute Abend hier sind, wurden durch Werke gerettet? Glaubt ihr das alle? Ihr verdient euch eure Rettung? Ihr müsst es euch erarbeiten? Habt ihr genug getan, um sie zu verdienen? Glaubt ihr das alle? Ich bin manchmal nervös, wenn ich das frage. Es gibt Orte, in denen jemand die Hand heben könnte. Es gibt Orte, die das glauben. Verstehst du das, was ich meine? Also bin ich vorsichtig, wo ich predige. Wie wurdest du denn gerettet? Aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es ist eine Gabe Gottes. Verdient man sich Gaben? Arbeitest du für Gaben? Was ist Gnade? Gottes unverdiente Gunst. Das heißt, du kannst nichts tun, um sie zu bekommen. Was ist mit dem Glauben, den du gebrauchst? Hast du ihn dir verdient oder war es ein Geschenk? Gott hat dir das Maß des Glaubens gegeben. Er hat dir die Gnade gegeben, die du nicht verdient hast und du hast die beiden Dinge, die du nicht verdient hast, bekommen und gebraucht, um etwas zu bekommen, das du immer noch nicht verdient hast. Das ist ein Geschenk. Und es ist nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Amen. Was bedeutet es, deine Bibel zu lesen, zu beten, Zeugnis zu geben, in die Gemeinde zu gehen, und zu dienen. Was ist das? Sind das Werken? Sind das gute Werke? Aber sicher, solltest du das tun? Aber was hat das mit dem ewigen Leben zu tun? Wie hast du das ewige Leben bekommen? War das aus Gnade durch Glauben? Was ist ewiges Leben? Den einzig wahren Gott zu kennen? Was hat diese Person erbeten? Sie wollte Gott auf eine persönliche, innige Weise kennenlernen. Was ist das? Was bedeutet es, Gott auf eine persönliche, innige Art und Weise zu kennen, wie es in Johannes 17,3 heißt? Ewiges Leben. Wie hast du das ewige Leben bekommen? Nicht durch Werke, richtig. Nicht durch Bibellesen und Beten. Wenn du es durch diese Dinge bekommen könntest, würdest du das ewige Leben durch Werke bekommen. Die Bibel behauptet, dass du es nicht durch Werke bekommst. Amen. Ich weiß, das klingt hart, wenn man das weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eine sehr subtile Sache. Das heißt nicht, dass der Rat nicht etwas Gutes war, das du tun solltest. Aber diese Leute waren jahrelang in diese Gemeinde und haben nie das bekommen, was sie wollten. Weil sie immer wieder darauf gewartet haben, dass sie es bekommen. Dabei hätten sie es von Anfang an bekommen können. Und während sie in dieser Position waren, hätten sie ihre Bibel lesen, beten und all diese Dinge tun können und wären viel effektiver in ihrer Arbeit gewesen und sie wären viel schneller gewachsen. Mein geistlicher Mitarbeiter in Tulsa hat 4 Jahre lang an der Oral Roberts University studiert. Er hat weitere 12 Jahre das Wort Gottes studiert. Er kennt das Wort Gottes wahrscheinlich genauso gut wie jeder andere, den du gesehen hast. Aber es ist einer von denen, die stolz darauf waren, wie schlau sie in Bezug auf das Wort Gottes waren. Und er diskutierte gerne über das Wort Gottes, weil er erkannte, dass die meisten Menschen nicht alle Teile kannten. Also studierte er die kontroversen Themen. Er ging umher und hackte auf denjenigen herum, die sich auf eine bestimmte Seite versteift hatten, weil er gerne diskutierte. Das Wort Gottes sagt zwar, dass man nicht streiten soll, aber er wollte das tun. Also diskutierte er mit ihnen über ein Thema und machte sie lächerlich. Er schlug sie einfach um Längen. Er wartete mit so vielen mehr Beweisen auf als sie, dass er sie überwältigte und sie davon überzeugte, dass er Recht hatte und sie im Unrecht waren. Dann lachte er und tauschte mit ihnen die Stühle. Er gab ihnen seine Seite und konnte sie mit ihrer Seite immer noch übertrumpfen. Und das hat er ständig gemacht. Er fand das großartig. Aber tief in seinem Inneren erinnerte er sich immer noch daran, wie er bei einer Catherine Coleman-Evangelisation an der ORU zum ersten Mal zu Gott kam und wie Gott sein Leben veränderte. Er rannte stundenlang, er sagte, die Gegenwart Gottes sei auf ihm. Er sagte nichts, sondern ging einfach los und lief. Er war ein Sportler, er war ein Footballspieler und das ließ nach, wie jeder vorher gesagt hatte. Gib dem Ganzen einfach Zeit, es wird nachlassen. Nach ein paar Wochen ließ es nach. Aber dann sehnte er sich danach, 16 Jahre lang, um es wiederzubekommen. Er bekam ihn nie zurück. Und schließlich fiel ihm ein Stein auf den Kopf. Er war genauso stur. All die ich getroffen habe, sind stur und starrsinnig. Ich werde jemandem erzählen, dass ich einen Dienst als Maultier heute habe. Weißt du, die Sache ist nur, dass ich starrsinniger als all die anderen, die Gott mir übergeben hat, bin. Es ist also nichts Falsches daran, ein Sturkopf zu sein. Du musst nur sicherstellen, dass du am Zaumzeug zerbrochen bist und der Herr die Zügel in der Hand hat. Ich säße lieber auf einem Maultier, auf einem kniffligen Weg, als auf einem Vollblüter. Die werfen dich aus der Bahn, aber ein Maultier bringt dich auf den Boden. Amen. Er hat sich schließlich gedemütigt. Ich will nicht die ganze Geschichte seines Zeugnisses erzählen, aber er ist in unserem Dienst gelandet. Schließlich war er bereit, sich ausbilden zu lassen. Innerhalb von 6 Monaten hätte er nicht nur die Gemeinschaft mit Gott und die Kommunikation mit ihm, sondern er wuchs in 6 Monaten mehr im Herrn als in 16 Jahre zuvor. Und er lernte fleißig dafür und tat die Werke, die wir gerade erwähnt haben. Aber auch wenn er dieselbe Arbeit nicht so hart machte, sondern sich einfach nur ausruhte, wuchs er in der Gegenwart Gottes mehr als außerhalb. Selbst wenn du diese Dinge tust, ist es viel effektiver, wenn du dich zuerst in die Gegenwart Gottes begibst. Als Babychrist. Ein Babychrist wird am Ende an jedem vorbeigehen, die schon seit 30 Jahren im Weg steht. Das passiert in vielen Gemeinden, nicht wahr? Nun, ich stehe über 40 Jahre im Weg. Vielleicht solltest du aus dem Weg gehen und jemand anderen den Vortritt lassen. Genau das tun die meisten von ihnen. Sie blockieren einfach den Weg, sie stehen im Weg und gehen nicht aus dem Weg. Sie gehen nirgendwo hin und lassen auch niemanden weitergehen. Und viele von ihnen sind in leitenden Positionen. So führen Blinde die Blinden an. Sie fallen einfach beide immer wieder in den Graben. Ist das klar? Ich habe gesagt, dass ich dir 2 Wege zeigen werde. Wenn mir jemand die gleiche Frage stellt, ob er Gemeinschaft mit Gott haben möchte, würde ich ihm als erstes zeigen, wie er in der Gegenwart Gottes kommt, wie man in der Gegenwart Gottes bleibt, dort zu bleiben, zu lernen, mit ihm zu kommunizieren und ihn kennenzulernen. Ich denke, das ist das Erste, was du gelernt haben solltest. Ich habe dir also eine Bibelstelle gegeben, warum dieser andere Weg nicht funktionieren wird, richtig? Lass mich dir jetzt eine Frage stellen. Ich werde jetzt einfach an deinen gesunden Menschenverstand appellieren. Ich werde dir genug Beweise geben, damit du nicht mit dieser Sache in deinem Kopf ringen musst. Glaubst du an Gottes Liebe? Wie viele von euch hier sind Eltern und haben Kinder? Okay. Glaubst du, dass Gott mehr Liebe für uns hat als du für deine Kinder? Ja, nun, ich bin mir über eure Bräuche in Schottland nicht wirklich sicher. Ich war zwar schon ein paar Mal hier, aber ich kenne mich mit eurer Kultur nicht aus. Deshalb bin ich mit eurer Bräuche nicht sicher. Aber wie viele von euch Müttern haben nach der Geburt ihres ersten Kindes es eingewickelt, auf die Straße gesetzt und gesagt, wenn du so lange überlebst, bis du erwachsen bist, lassen wir dich ins Haus, damit du mit uns reden und uns kennenlernen kannst. Wie viele von euch haben das getan? Hat es jemand gemacht? Was würdest du über jemanden denken, der das getan hat? Glaubst du, dass sie überhaupt Liebe hätten? Ich weiß nicht, ob du all deine Kinder geplant hast oder nicht, aber ich wurde von Gott geplant. Ich bin Nummer 10 von Reverend W.E. Hedgecocks Kindern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort geplant wurde oder nicht, aber als ich in die Familie Gottes einzog und meinen himmlischen Vater bekam, weiß ich, dass er mich geplant hat, okay? Als ich geboren wurde, war er da, um mich zu gebären, Amen? Er hat mich in seinem Arm gehalten. Macht es Sinn, den Preis zu verstehen, den er gezahlt hat, um mich zu bekommen? Den Preis, den er gezahlt hat, um mich zu bekommen und dass er da war, um mich zu diesem Zeitpunkt zu gebären? Dass er mich eingewickelt, mich aus seiner Gegenwart in eine Welt voller Löwen und Wölfe entlässt, die kleine Christen mögen und sagt, wenn du überlebst und es schafft, bis du erwachsen und reif bist, lasse ich dich wieder in mein Haus kommen und Gemeinschaft mit mir haben, mit mir reden und darfst mich kennenlernen. Ergibt es einen Sinn? Natürlich macht das auch für mich keinen Sinn. Aber die Menschen auf der ganzen Welt behandeln Gott so, weil sie denken, dass er es so will. Wenn du versuchst, sie davon zu überzeugen, dass du einfach in seine Gegenwart kommen und dort bleiben kannst, während du ein Baby bist, schauen sie dich an, als wärst du seltsam. Nein, nein, du musst erst erwachsen werden und reif werden. Aber verstehst du, was das uns sagen soll? 40 Jahre lang wurdest du von Wölfen und Löwen zerkaut, du hast überall Narben, aber du wartest und hoffst, dass du eines Tages reif genug bist, um in seine Gegenwart zu kommen, wo sie dich nicht mehr zerkauen können. Noch ein allgemeiner Grundsatz, Mamas. Kinder, wenn sie geboren wurden, bis sie ein Jahr alt waren, oder wenn sie 15 oder 20 waren, in welchem Alter hast du die meiste Zeit mit dem Kind verbracht? Von 0 bis 1, richtig? In diesem Alter hast du die meiste Zeit mit ihnen verbracht. Und warum? Weil sie verletzlich waren. Sie waren hilflos. Sie brauchten dich am meisten. Wozu waren sie gut? Haben sie dir beim Abwasch geholfen? Haben sie ihr Bett gemacht? Bringen Sie den Müll raus. Wozu ist ein kleines Baby gut? Alles, was sie tun, ist essen, schlafen und Unordnung machen. Sie weinen und halten dich die halbe Nacht wach. Sie können nicht sprechen. Sie können nicht sprechen. Wenn ich aber Mamas und Papas sehe, weiß ich, dass sie mit ihnen reden, als würden sie jedes Wort verstehen, das sie sagen. Das ist Liebe. Verstehst du das? Du hast genug Verstand, um an ein 6 Monate altes Baby nicht die gleichen Anforderungen zu stellen wie an dein 15-jähriges Kind. Du weißt, dass sie es nicht können, weil du es nicht von ihnen erwartest. Das Baby muss keine Leistung erbringen, um dich mit irgendetwas beeindrucken zu können, um in deinem Haus zu bleiben, oder? Verstehst du, was ich damit sagen will? Es muss nicht rausgehen und gegen Wölfe und Löwen kämpfen, damit du denkst, es sei ein großer Killer oder sowas, damit es im Haus bleiben darf. Du würdest sie nicht draußen lassen wollen. Wenn einer auftauchen würde, würdest du ihm mit einem Besen auf den Kopf hauen und ihn von deinem Baby fernhalten. Wenn du dein Kind wirklich liebst, würdest du eher sterben, als sie an dein Baby ranzulassen. Aber unser Vater, mein Vater ist Liebe, Leute. Er liebt nicht nur, er ist Liebe. Aber warum sollte er mich aus seiner Gegenwart ausschließen wollen, wo sie Zugang haben, um an mir herumzukauen und mich zu töten? Ich glaube nicht, dass er das jemals wollte. Ich glaube nicht, dass er das jemals beabsichtigt hat und er hat mich nie ausgeschlossen. Ich bin gegangen. Er hat mich nie verlassen, Leute. Ich habe ihn verlassen. Ich habe zugelassen, dass mich etwas von ihm trennt. Er würde sich niemals von mir trennen. Ich habe zugelassen, dass mich etwas von ihm trennt. Ich bin der Schuldige, nicht er. Und die Sache, die ich zugelassen habe, allein ich. Du kannst es nicht tun, meine Frau kann es nicht tun, meine Mutter und mein Vater können es nicht tun, ein Prediger kann es nicht tun, nur ich kann es tun. Ich habe zugelassen, dass eine Sünde in meinem Leben kommt, die mein heiliger Vater nicht ertragen kann. Und diese Sünde entfernt mich von ihm. Wenn er sich nicht von mir entfernt hätte, hätte er sich damit angesteckt und wir hätten keinen Gott als Vater. Es war nicht seine Entscheidung, Leute.
Sobald ich das zuließ, appellierte er sofort an mich, Buße zu tun, damit ich zurückkommen konnte. Und der Lügner, von dem ich gesprochen habe, taucht auf und versucht mir zu sagen, dass er wütend auf mich ist. Er ist sauer auf mich. Er will mich bestrafen. Nein, er will, dass ich verstehe, was dieser Dieb tut. Er stiehlt unsere Beziehung. Satan spricht davon, dass er stiehlt, was man erben kann. Und ein Teil meines Erbes ist das ewige Leben, damit ich meinen Vater kennen kann. Das stiehlt er überall im Leib Christi. Und er wird es immer wieder stehlen, solange du den Lügen glaubst, die besagen, dass du durch irgendeinen Reifen springen musst, um zu deinem Vater zu gelangen. Dass du etwas tun musst, um in die Gegenwart eines Gottes zu kommen, der dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab. Dass du irgendwie einen Preis zahlen musst und das, was sein Sohn Jesus am Kreuz getan hat, damit zum Gespött machst. Er wird nichts anderes akzeptieren, Leute. Es ist ein Geschenk. Entweder du nimmst es frei ohne Leistung an oder du bekommst es nicht. Es gibt keinen anderen Weg zu ihm als durch Jesus, durch das Blut. Und das ist aus Gnade durch Glauben, nicht aus Werken. Lasst uns arbeiten, weil wir Gott lieben und nicht um seine Liebe zu bekommen. Lasst uns nicht darüber spotten, was Jesus am Kreuz getan hat. Lasst uns zu unserem Vater, der die Liebe ist, nicht herabsehen, indem wir denken, er würde sich so zu solchen Taktiken herablassen, die wir vorführen müssten, damit er uns liebt. Als ich sah, was der Teufel mit mir anstellte, sagte ich, genug ist genug. Und ich hörte auf, sein Spiel zu spielen. Ich beschloss anzufangen zu glauben, was das Wort Gottes sagt. Gott hat es gesagt und damit steht es fest. Jeder Mensch ist ein Lügner, auch der Teufel, wenn du nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmst. Mach die Dinge einfacher. Ich erinnere mich an das erste Mal, du musst verstehen, als ich zum ersten Mal lernte, wie man das macht. Ich hatte niemanden um mich herum, der reif war, mir Nachhilfe zu geben und mir dabei zu helfen. Also habe ich es einfach aus der Bibel abgeschrieben. Ich versuche nur zu glauben und verstehe nichts. Ich habe es nicht einmal wirklich verstanden. Ich war damals nicht im Heiligen Geist getauft, Leute. Wenn ihr das versteht, ich habe die Offenbarung bekommen, wie man Gemeinschaft mit Gott hat und ich hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber ich war nicht einmal im Heiligen Geist getauft. Ich war in einer Baptistengemeinde. Hörst du, was ich sage? Ich war nicht, in Anführungszeichen, vom Geist erfüllt. Und ich habe mit Gott kommuniziert. Und es dauerte nicht lange, bis ich das tat, denn ich hatte nicht die Kraft, das zu tun, was er mir sagte. Aber ich habe schon mit ihm kommuniziert, bevor ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Ich will dir nur sagen, dass du nicht denken sollst, dass du 900.000 Liter Heiligen Geist in dir haben musst, um das tun zu können, wovon ich spreche. Die meisten Pfingstler denken, dass du in der Form, in der ich war, keinen haben würdest. Aber ich hatte genug, um das zu erreichen, was alle anderen auch erreichen wollten. Amen. Ich war sein Kind. Ich hatte genug, dass ich in die Familie Gottes hineingeboren wurde. Und ich bekam ein Geschenk. Ich musste nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, um Gaben des Heiligen Geistes zu haben, um die Gabe des ewigen Lebens zu bekommen. Das wurde mir allein dafür gegeben, dass ich in die Familie Gottes geboren wurde. Amen. Ich habe die Gabe nur zufällig benutzt. Ich musste herausfinden, wie ich in diese Situation glauben kann. Ich wusste und erkannte nicht, dass Gott in mir wohnte. Ich versuchte also, in den dritten Himmel zu kommen. Die Sache war schwierig. Ich konnte nicht einfach nach nebenan gehen. Ich musste den ganzen Weg bis in den dritten Himmel gehen. Das ist ein langer Weg. Ja, ich meine, anfänglich war ich auf dem Weg. Ich wusste nicht, dass er hier war. Ich bin dorthin gegangen. Ich meine, das war es, was ich versucht habe. Ich habe versucht, dorthin zu gelangen, verstehst du? Um Glauben freizusetzen. Ich hoffe, du verstehst, wovon ich spreche. Brauchen wir manchmal ein Bild oder eine Vision von etwas, um unseren Glauben freizusetzen. Die Menschen kommen in die Gebetsreihen und vertrauen darauf, dass der Geist Gottes sie heilen wird, wenn der Pastor ihnen die Hände auflegt. Manche kommen, ohne dass du ihnen die Hand auflegst und sie können nichts empfangen. Weißt du, was ich damit sagen will? Wenn du deine Hände auflegst, das, was sie gewohnt sind, woran sie glauben, wenn er seine Hände auf mich legt. Hörst du, was ich sage? Also machen wir das. Das ist kein Problem. Du kannst deine Hände auf sie legen und sie werden geheilt, wenn es sein muss. Aber du musst einsehen, dass das nicht nötig ist. Alles, was du brauchst, ist das gesprochene Wort. Aber wir tun all diese Werke, um uns zu orientieren, damit wir glauben können. Und was auch immer du tun musst, es ist wie mit dem zweifelnden Thomas. Wenn du deinen Finger dorthin legen musst, geh voran und glaube. Aber es gibt einen besseren Weg. Tu alles, was du tun musst, um zu glauben, aber dann stelle dir diese Frage. Stelle Gott diese Frage. Wenn du 12 Dinge tun müsstest, um deinen Glauben zum Fließen zu bringen, um an etwas zu glauben, dann frage Gott, ob es möglich ist, dass ich eines davon hätte weglassen können und trotzdem glauben kann. Streng dich wirklich an, probiere 11 davon aus und schaue, ob du es immer noch schaffst. Und wenn ja, versuche es ein paar Mal, um Vertrauen aufzubauen und zu sehen, ob du es auf 10 reduzieren kannst. Genau das habe ich getan. Das ist genau der Ansatz, den ich verfolge, bis ich es geschafft habe. Ich muss nichts von all dem tun, ich muss nur glauben. Aber bis es dann kann, werde ich die 12, 13, 18 Dinge, was auch immer nötig ist, tun. Ich werde glauben. Aber Herr, zeige mir einen besseren Weg. Denn mir ist klar, dass Jesus nicht durch diese 12 Schritte hätte gehen müssen, um zu glauben. Er hätte einfach geglaubt. Das ist der Standard. Ich habe also diese Vision bekommen. Das mag jetzt albern klingen, aber ich erzähle dir, wie ich mich das erste Mal auf dem Schoß meines Vaters gefühlt habe. Das erste Mal, dass ich von mir aus die Initiative ergriff und mich in Gott wie ein Sohn fühlte, der sich auf seinem Schoß an das Herz des Vaters bindet. Normalerweise erzähle ich dir das nicht, aber ich glaube, Gott wollte, dass ich dir erzähle, wie ich das gemacht habe. Ich hatte ja keine Ahnung, ich bin ein Baby, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ich habe mir also etwas vorgestellt, ich sage nicht, dass Gott mir eine Vision gegeben hat, ich sage nur, dass ich eine Vision in meinem Kopf hatte. Ich hatte die Bibel studiert, ich habe mich hingesetzt und über das neue Jerusalem studiert, ich studierte über den Tempel Gottes, über den Thron Gottes, auf dem mein Vater sitzt und Jesus zu seiner Rechten und der smaragdfarbene Regenbogen um ihn herum. Ich las alle Bibelstellen darüber, über das Allerheiligste, denn der Tempel in Jerusalem ist nur ein Abbild des Tempels im Himmel. Also studierte ich. Ich hatte das Papier vor mir liegen. Ich hatte es dort liegen, wo das Allerheiligste ist, wo der Thron meines Vaters steht, wo der Regenbogen ist. Ich hatte es dort mit dieser großen Mauer darum. Sie ist ein Teil der Westmauer in Jerusalem, ein Teil der ursprünglichen Mauer des Tempels dort, aber sie ist ein Abbild des Himmels. Und um die Mauer herum waren Tore. Man musste durch das Tor gehen, um in den Vorhof zu gelangen. Im Hof gab es eine Treppe, die hinaufführte, um in den Tempel zu gelangen. Dort gab es einen Ort, an dem die Opfergaben dargebracht wurden. Dort standen die Waschschalen und so weiter. Du gingst daran vorbei und da war dieser Vorhang 90 Fuß hoch, 4 Zoll dick, aus Ziegenhaar und so gewebt. Das war der Vorhang, der von oben bis unten zerrissen war. Das ist der Vorhang, der in Jerusalem zu sehen ist. Aber da war dieser Vorhang. Aber ich wusste, dass es im Himmel keinen gab. Dort ist nur das Blut Jesu. Es ist also ersetzt worden. Ich hatte also diese Vision vor diesem Tempel und hinter dem Vorhang. Ich konnte nicht hineinsehen, aber ich wusste, dass mein Vater dort auf dem Thron saß mit einem Regenbogen und ich weiß nicht, was sonst noch dort war. Aber ich hatte diese herrliche Vision. Ich wusste, dass die Bibel sagt, dass niemand den Vater jemals gesehen hat. Ich sah also ein großes Gewand über diesem Ding, aber es war ein so helles Licht, dass man sein Gesicht nicht deutlich sehen konnte. Du weißt, was ich meine. Ich spreche von riesig. Ich spreche nicht von einem Zwerg, sondern von einem großen Mann, der auf dem Thron sitzt. Jesus sitzt genau dort zu seiner Rechten. Ich habe ein Bild von dieser äußeren Mauer und dem Tor. Engel stehen dort und bewachen es. Und ich stelle mich selbst in das Bild. Ich bin ein kleiner Junge, etwa 2 Jahre alt. Jemand, der ganz schön agil ist, wie ein Zweijähriger. Ein kleines, zierliches Kerlchen. Und ich sah mich selbst in dieser Vision. Und ich fuhr auf das Tor zu und wollte durch das Tor gehen. Und der Engel hielt mich auf und sagte, was glaubst du, wohin du gehst? Ich sagte, ich gehe zu meinem Vater. Ich will in den Tempel gehen, um meinen Vater zu sehen. Und er sagte, wie kommst du da drauf, dass du ein Recht hast, dort hineinzugehen? Ich kann dich nicht durch dieses Tor lassen. Und er hatte ein Buch dabei. Ich sagte, sieh in dem Buch nach, da steht mein Name drin. Das sagt mir, dass ich hier hereinkommen darf. Er sah es sich an. Ich sagte, Josie Hedgecock, überprüfe es. Er schaute in das Buch Oh, das ist richtig. Komm rein. Er öffnete das Tor. Und ich sah mich selbst, wie ich über den Hof rannte und auf allen Vieren die Treppe hochkletterte. Als ich oben ankam, sah ich mich ein wenig um. Ich entspannte mich und fand heraus, wo der Vorhang im Allerheiligsten hingehörte. Ich wusste, dass er auf der anderen Seite war. In meinem Herzen sitze ich zu Hause und stelle mir das vor. Und ich sage euch, ich habe Dinge einfach im Geist gespürt. Ich spürte die Gegenwart Gottes. Bevor ich anfing, habe ich Gott nicht wirklich gehört. Ich konnte spüren, wie sein Geist über mich strömte, wie er mir Zeugnis gab und gelegentlich etwas spürte. Aber ich schrie aus meinem Herzen und sagte ihm, was ich will. Gott, ich will in deine Gegenwart kommen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben und ich fühle mich nicht würdig. Ich weiß nicht, ich verdiene es nicht, aber du hast in deinem Wort gesagt, es ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Vater. Ich bin ein Baby, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wenn ich es also tue, kann ich deine Gegenwart spüren. Wenn du glücklich bist, ich weiß, dass du mich liebst und ich kann deine Gegenwart spüren. Wenn ich etwas falsch mache, weiß ich auch, dass du nicht glücklich bist. Ich kann spüren, dass du über etwas nicht glücklich bist oder dass dich etwas stört. Also Gott, ich will versuchen, das zu tun. Und wenn ich auf dem Weg etwas davon tue, betrübe du meinen Geist. Hörst du, was ich sage? Also ging ich durch jeden Ort. Ich kam bis zu dem Tor und so weiter. Ich wartete und sagte, weißt du, Vater, wenn du willst, dass ich weitermache, dann lass mich deine Gegenwart spüren. Wenn ich damit aufhören soll, wenn es dich beleidigt, dann betrübe meinen Geist und ich werde aufhören. Ich bin also durch das Tor gegangen und oben angekommen musste warten, um mich zu vergewissern, dass dort alles in Ordnung ist. Als nächstes sagte ich, Vater, ich werde direkt durch diesen Vorhang gehen. Du hast gesagt, ich soll durch Jesus kühn zu deinem Thron kommen, durch das Blut des Herrn. Ich werde einfach durchgehen. Wenn du nicht willst, dass ich gehe, dann betrübe meinen Geist jetzt. Ich hatte immer noch seinen Frieden und ich erinnere mich, dass ich in dieser Vision einfach durchgegangen bin, hindurch zur anderen Zeit und bumm, da war sie, die Herrlichkeit. Ich konnte die Gegenwart Gottes im Licht sehen, das nach außen strahlte. Und da war diese riesige Person, die auf dem Thron saß, mit herabhängenden Gewändern. Und ich konnte nicht einmal sein Gesicht sehen. Und ich sage euch, in meinem Gesicht, in dieser Vision zitterte ich. Ich rutschte hinüber und es schien, als gäbe es eine kleine alte Stufe, die bis dorthin führte, wo seine Füße auf dem Thron saßen. Ich kroch auf diese Stufe und erinnere mich, dass ich dort neben seinem Bein stand. Und in meiner Vision, ich weiß nicht, ob es an der Größe Gottes liegt, aber in meiner Vision war es ein Junge, ungefähr so groß. Ich war ungefähr auf halber Höhe seiner Knie. Seine Knie waren so hoch, aber ich kam hier entlang. Ich war ungefähr auf halber Höhe. Ein Gewand hing von ihm herunter und seine Hand war auf jeder Seite des Throns. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen und er hat sich nicht bewegt. Nichts getan oder gesagt und ich stehe einen Moment lang einfach nur da und ich erinnere mich daran, dass ich tief einatmete. Ich hatte nichts zu Gott gesagt, er hatte nichts gesagt und ich drehte mich einfach um, griff nach seinem Gewand und kletterte einfach an seinem Bein hoch. Ich kletterte auf seinen Schoß und setzte mich einfach hin. Ich erinnere mich, dass ich einfach da saß und darauf wartete, was passieren würde und seine Hände waren immer noch da. Und in dieser Vision, ganz plötzlich, legten sich seine Arme um mich herum. Leute, als das geschah, fiel der Geist Gottes auf mich herab und es kam Wellen, genau wie damals, als ich durch diesen Zerbruch ging. Er hat mich einfach geliebt. Ich werde dir etwas sagen. Ich war zu Hause. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich nicht mehr die Absicht, irgendwo hinzugehen. Ich war zu Hause. Das war das erste Mal, dass ich bewusst das Gefühl hatte, auf Gottes Schoß zu sitzen. Danach habe ich gelernt, schlage mit mir Johannes Kapitel 14 auf. Und mir wurde klar, dass ich dachte, meine Güte, ich werde nie etwas zustande bringen, wenn ich jedes Mal, wenn ich den Vater besuchen oder auf seinen Schoß kommen will, eine solche Reise machen muss. Ich werde nie genug Zeit aufbringen können, um alles zu erledigen. Ich meine, das war schön, aber ich muss mein Leben weiterführen. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht für den Rest meines Lebens einfach nur da sitzen, weißt du? Aber ich wollte nicht herauskommen. Ich wollte nicht gehen, weil ich Angst hatte, ich könnte nicht zurückkommen. Ich meine, ich war noch ein Baby. Ich hatte diese Ängste. Also ich wollte nicht weg. Ich habe Gott gesucht und er hat mir Folgendes gezeigt. Ich habe zuvor Johannes 14,15 zitiert, wo es heißt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Man kann die Liebe zu Gott nicht vom Halten seiner Gebote trennen und alles In meinem Herzen wollte Gott einfach nur lieben, aber sieh, was der Herr in Vers 21 sagt. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das Wort wohnen bedeutet, dass sie ihren Thron der Autorität aufstellen. Hörst du, was ich sage? Es gibt eine Bedingung für eine Verheißung und wenn diese Bedingungen erfüllt sind und ich verstehe nicht ganz, wie das geschehen kann, wir wissen, dass der Vater und der Sohn buchstäblich im dritten Himmel sind. Der Heilige Geist ist hier. Doch Jesus sagt, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet und tut, was ich euch sage, weil ihr mich liebt, dann werde ich und mein Vater zu euch kommen und wir werden unseren Thron der Autorität in euch aufstellen. Und er sagte, ich werde mich ihm offenbaren. An einer anderen Stelle heißt es, das Mahl mit ihm essen. Das ist die Innigkeit und die Gemeinschaft mit ihm. Das ist, wo wir hinkommen möchten und wohin ich automatisch kam. Aber mir wurde klar, dass du seine Gebote nicht halten und ihn beständig lieben kannst, um dich für diese Bibelstellen zu qualifizieren, wenn du Herr deines Lebens bist. Das ist der kleine Stein des Anstoßes. Er muss der Herr sein. Sobald ich diese Entscheidung getroffen habe, wird sein Thron der Autorität in mir errichtet. Und von diesem Ton aus regiert er mein Leben. Ich habe eine Wahl und sie ist an Bedingungen geknüpft. Es ist keine automatische Sache, Leute. Du hast den Geist Gottes in dir und du hast die Zusage für dein Erbe und überall, wo du in der Bibel liest, ist der Heilige Geist in dir und der Vater und der Sohn sind im dritten Himmel. Aber hier sagt er, wenn du jetzt in diesem Leben einfach im Gehorsam zu ihm wandelst, weil du ihn liebst und tust, was er sagt, wird die Autorität und der Thron des Vaters und der Sohn in dir regieren. Er ist in der Lage, sich selbst durch den Geist in diesem Amt in dir zu manifestieren. Und von dort aus wird er dein Leben regieren und lenken. Leute, das ist aufregend. Hast du jemals darüber nachgedacht? Das ist nicht nur aufregend, das ist genau die Art, wie ich lebe. Das ist genau der Grund, warum ich das tun kann, wovon ich spreche. Wenn du wissen willst, was der wichtigste Grund ist, abgesehen von meiner Motivation, der wichtigste Grund ist, dass diese meine Motivation auch richtig sein muss. Das ist das Wichtigste. Der zweitwichtigste Grund, über den die meisten Menschen stolpern, ist der nächste Schritt, die Herrschaft von Jesus Christus. Lies mein blaues Buch, Meine Schafe hören meine Stimme. Eines der Kapitel handelt von der Herstellung der Herrschaft Jesu Christi und die meisten Menschen stolpern darüber. Anstatt dass es ein riesiges Sprungbrett auf dem Weg mit Gott ist, wird es für die meisten Kinder zu einem Stolperstein. Weißt du warum? Weil sie immer noch der Lüge glauben, die der Teufel ihnen durch die christlichen Dienste und auf andere Art und Weise erzählt hat. Wege, die richtig erscheinen. Aber sie vertrauen Gott nicht. Wenn du Gott kennen würdest. Wir reden davon, dass du Gott erkannt hast. Wenn du Gott so kennen würdest, wie die Bibel es beschreibt, würdest du nicht einmal im Traum daran denken, ihm nicht zu vertrauen. Du würdest nicht einmal in Erwägung ziehen, dass du Herr über dein Leben sein willst. Du würdest die gleiche Einstellung haben wie ich. Du würdest nicht Herr sein. Selbst wenn Gott dich Herr sein lässt, du würdest ihn mit allem, was in dir steckt, anflehen, dass er es dir nicht überlässt, wenn du wirklich wüsstest, wie er ist. Jetzt, du kannst viel Zeit damit verschwenden, davon überzeugt zu werden, dass er dein Leben besser führen kann als du, oder du kannst klug sein und wirklich gesegnet werden und einfach glauben, was das Wort Gottes sagt. Amen.